Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Stell dir vor, du hast es eilig, es ist Montag früh und du hast einen wichtigen Termin, wohnst in einer Großstadt, hast es sehr eilig, den Termin zu erreichen, weil du ein bisschen später aufgestanden bist und du fährst ein bisschen schneller mit deinem Fahrzeug und holst auch gut auf, die Ampeln öffnen sich zur rechten Zeit. Und du hast es fast geschafft, aber so ein Kilometer vor dem Ziel gibt es einen Riesenstau. Alles steht, 5 Minuten, 10 Minuten und sogar ein bisschen länger. Und die Leute steigen schon aus ihren Autos aus und du kriegst mit, dass sich Klimakleber an die Straßen geklebt haben und alles blockiert haben. Ja. Und du verlierst die Hoffnung, dass du den Termin schaffst. Klimakleber, letzte Generation. Sie glauben nach dem Spruch von Barack Obama, wir sind die letzte Generation, die noch etwas verändern können, sonst geht das Klima und möglicherweise die ganze Welt bergab und wir werden es nicht schaffen. Glaubst du das? Dass die Welt nicht mehr zu retten ist? Das ist heute eine große Frage für viele Menschen, nicht nur für die Klimakleber. Es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Interpretationen. Auf der anderen Seite haben wir manche Christen, die sagen, es ist ein Gericht Gottes. Da kann man sowieso nichts ändern. Stimmt das? Geht es wirklich um CO2-Emissionen, die uns zugrunde machen? Oder sind Klimakatastrophen Gottes Gerichte? Vielleicht gibt es auch was ganz anderes. Vielleicht stimmt beides nicht. Vielleicht stimmt es nur teilweise. Was stimmt es? Eins steht auf jeden Fall fest. Spätestens diesen Sommer 2023 konnten alle sehen, dass mit unserem Klima etwas passiert. Wenn man so Nachrichten anschaut, zum Beispiel in Deutschland, ARD Tagesschau im September, dann konnte man Folgendes mitbekommen. 2. September Waldbrand in Griechenland. 3. September schwere Unwetter in Spanien. Mittelmeer ist 2 bis 4 Grad wärmer als normal. 5.9. Überschwemmung in Griechenland. 6.9. Überschwemmung in Südeuropa, in der Türkei. 6.9. zahlreiche Tote bei Sturm im Süden von Brasilien. 6.9. Waldbrände in Südeuropa und Algerien. 7.9. Überschwemmung in Griechenland. 8.9. Überschwemmung in Hongkong. 12.9. Überschwemmung nach schweren Sturm in Libyen. Ich habe gar nicht mehr so viel Platz, aber dann war auch nicht mehr so viel. Aber so Ende des Monats am 30. New York geht fast unter Regenfällen, die sie so noch nicht gekannt haben. Was ist los mit unserer Welt? Wir haben noch gar nicht über die Erdbeben und Vulkane und so weiter gesprochen, die auch da waren in diesem Sommer. Ich habe einige Studenten von mir gebeten, in einem Fach über Natur mal zu vergleichen, die Tagesschau-Berichterstattung 1998 und 2023, also vor 25 Jahren, ist ja alles dokumentiert. Und siehe da, im September zum Beispiel war 3-mal höhere Berichterstattung über Klimakatastrophen als 25 Jahre davor. 21 Berichterstattungen anstatt 7. Die meisten Menschen spüren schon, dass irgendwas nicht stimmt mit unserer Welt, dass sich etwas verändert. Es gibt noch ein paar Leugner, aber ich denke, dass die meisten sehen auch vor ihren Augen, dass etwas passiert. Aber was sagt Gott zum Klimawandel? Wir sind ja Christen, wir haben die Bibel, wir sagen, Gott bestimmt unser Leben. Hat Gott irgendwas dazu gesagt? Wir kennen inzwischen sehr gut die wissenschaftliche Sicht, vor allem die Schüler und Kinder in den Schulen hören das immer und lernen es auch. Wir hören, was die Klimaforscher sagen, die Meeresbiologen, die Meteorologen. Die Gründe sind menschengemacht, sagen sie. Abholzung der Wälder, Treibhausgase, ob das CO2 ist, Methan, Lachgas und so weiter. Wir hören es täglich in den Nachrichten sozusagen. Nicht nur die Katastrophen, sondern auch die Klimaberichte. Ich möchte die Daten der Wissenschaftler nicht kritisieren, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Frage heute Morgen ist eine ganz andere. Ich nehme ja Wissenschaft ernst, aber meine Frage ist heute Morgen viel größer. Ist das alles, was Sie uns zeigen? Ist das aus biblischer Sicht alles oder gibt es noch etwas anderes? Ich glaube, es ist nicht alles. Ich glaube, dass Gott uns noch viel mehr offenbart, auch zum Klimawandel in seinem Wort. Lass uns zuerst mal an den Anfang schauen der Bibel, wie alles passiert ist, bevor ich drei Bereiche versuche aufzuzeigen, die die Bibel als Ursache beschreibt. Aber wie hat alles begonnen? Wir lesen in der Bibel, wenn wir sie zu Beginn aufschlagen, dass sie uns erzählt, dass die Welt perfekt war. Ja? Auch das Klima war mit Sicherheit perfekt. Alles blühte und gedeihte. Es war gesegnet. Die Vegetation war nicht nur begehrenswert anzusehen, sondern auch lecker zur Nahrung. Die Pflanzen lebten tatsächlich in einer symbiotischen Art mit den Tieren. Es war eine Harmonie. Noch heute können wir trotz des Klimawandels manchmal so etwas von dieser Schönheit beobachten. Es ist noch manches übergeblieben. Ja. Das ganze Ökosystem damals, bis zum kleinsten Detail der Flügelstruktur einer Libelle, war perfekt. Gott sah alles an und es war sehr gut, perfekt. Ja, und dann sprach er, der segnete die Schöpfung und sprach, vermehrt euch, füllt die Erde. Aber die Natur begann langsam, aber sicher zu welken. Kurz drauf. Zu vergehen, zu sterben. Die Flügel der Insekten begannen zu zerfallen. Die Blätter der Blumen begannen sich zu krümmen und zu welken. Aber die große Überraschung, die Bibel schweigt keinesfalls über den Klimawandel. Sie hat uns sehr viel dazu zu sagen. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir in die Bibel schauen. Was sagt uns Gott zu dieser detaillierten, also wie detailliert sagt er uns etwas zur Ursachenbeschreibung? Lass uns systematisch vorangehen und sehen, was das Erste ist. Das Erste ist, was wir schon in der Bibel lesen, der Mensch selbst hat es direkt in der Hand. Gott hat den Menschen als Herrscher über diese Welt geschaffen und ihm die Welt gegeben. Er soll herrschen über sie. In 2. Mose 2, Vers 16 hat er gesagt, du sollst sie bebauen. Du darfst kreativ sein, aber bewahre sie. Mach sie nicht kaputt. Das war eins der ersten Gebote in der Bibel. Bewahre die Welt. Aber wie wir wissen heute, wir können in die Natur eingreifen, kreativ oder weniger kreativ, und wir können sie auch zerstören. Wir können die Lebensgrundlagen zerstören, manchmal sogar ohne es zu wollen. Manchmal harmloser, manchmal drastischer. Ich beginne mit den harmlosen Bereichen an. Vor einiger Zeit habe ich eine Taube im Supermarkt gesehen und da kam mir die Idee, vielleicht haben wir ihre Lebensräume zerstört und sie kommt in den Supermarkt zu essen, ja. Weil es sonst alle so automatisiert sind, dass sie nicht mehr ihr Futter findet. Ja. Wir wissen es, als Kinder haben wir schon gelernt, wenn wir einen Stein im Garten aufheben, dass wir eine kleine Welt in den Zusammenbruch vielleicht bringen. Ja. Wir können sie sehr schnell zerstören, die kleinen Ökosysteme, die es da gibt. Und wir sind größer, wir sind stärker. Wir können eine Bedrohung für Tiere sein. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal versuchte, eine Fliege zu retten, von Ameisen. Aber zwei Ameisen haben nicht losgelassen. Sie haben gegen mich gekämpft, aber ich bin stärker. Ich schaffe es. Ja. Wir sind einfach stärker als die meisten Tiere oder haben Technologien, die die Tiere nicht haben, die vielleicht stärker sind als wir. Aber es kann sehr drastisch werden. Die Umweltzerstörung, die menschengemachte Umweltzerstörung, von der die Bibel warnt, ja, kann katastrophale Folgen haben. Wisst ihr, dass ein Tropfen Altöl 600 Liter Wasser zerstört, Trinkwasser ungenießbar macht? Ein Kilo Öl zerstört 1 Million Liter Trinkwasser. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, können wir großen Schaden anrichten. Ja, wir zerstören Wälder und Felder, das Meer mit unseren Giften. Das ist menschengemacht. Wir sind verantwortlich. Gott hat uns diese Verantwortung gegeben. Wir verpesten auch die Luft und das Klima. Und wir Christen dürfen das keinesfalls ignorieren. Wir glauben doch an einen Schöpfer, der das liebevoll gemacht hat. Wir wollen doch das Gebot ernst nehmen. Wir sollen doch vorbildlich sein. Es ist Gottes Schöpfung. Und die Bibel hat dazu einiges zu sagen. Sie sagt, wir sollen es bewahren. Aber die Bibel hat noch mehr zu sagen. Die Menschheit kennt nur diese Ursachen, von denen wir jetzt gesprochen haben. Abholzung der Regenwälder, Müll, Mikroplastik, Pestizide, CO2. Das ist aber der Bibel nach nicht der einzige Grund, wie unsere Welt zerstört wird und wie der Klimawandel zustande kommt. Wir finden weitere Ursachen. Gott zeigt uns ganz andere Ursachen in seinem Wort. Ganz andere, die damit nicht viel zu tun haben. Sie zeigt uns Satan, den heimlichen Zerstörer. Sehr schnell in der Bibel. Hiob, das Buch Hiob ist vielleicht eine der ältesten Bücher, die da überhaupt in der Bibel. Und das, was dort gesagt wird, erinnert mich an eine Begebenheit, als ich mal im Schmetterlingshaus in Wien war und die schönen Schmetterlinge sah, wie sie an mir vorbeiflogen in den schönsten Farben. Dann habe ich zum Boden gesehen und habe einen zerstörten, wunderschönen Schmetterling gesehen, der am Zerfallen war. Er lebte noch, ja. Und als ich diesen Zerfall sah, dachte ich tatsächlich an das, was die Bibel sagt, an Satan, der Ursprung der Zerstörung ist, der Mörder von Anfang an. Jesus sagt, er ist der Menschenmörder, aber in der Bibel steht noch mehr. Er zerstört auch die Natur. Und gerade in Hiob-Buch können wir das sehen, wie Satan die Natur zerstört, wie er Umwelt zerstört, wie er Klima zerstört. Schaut mal im Hiob-Buch Hiob Satans Vorwurf an Gott. In Hiob 1, Vers 10. Schaut mal, was er vor vielen Engeln Gott ins Gesicht sagt. Hast du selbst ihn, also Hiob und sein Haus und alles, was er hat, nicht ringsum umhegt? Hiob sagt, du beschützt ihn ja. Ich kann ja gar nichts machen, ihm kann ja nichts viel passieren, weil du ihn beschützt. Ja, er hat recht gesagt, das stimmt. Gott beschützt ihn auch in dieser gefallenen Welt, von der die Bibel sagt, dass er ein Reich Satans ist. Gott umhegt uns und versucht uns vor Zerstörung zu beschützen. Aber wir sehen gerade im Buch Hiob, dass es etwas gibt, was uns die Bibel sagen möchte. Gott kann uns nicht immer schützen. Es gibt Gründe, die wir zum ersten Mal in Hiob sehen, dass es Konventionen gibt, Absprachen, wo etwas passiert, was Gott eigentlich nicht möchte, aber was Satan möchte. Wo Satan Gott vorwirft, dass wir nur Gott dienen, wenn es uns gut geht. Hiob lesen wir das. In Matthäus sehen wir bei Jesus selbst, welche Macht Satan in dieser Welt hat, was er Jesus alles anbietet. Und Satan erreicht es, dass diese Schutzmauer weggenommen wird. Und was passiert? Es entstehen so sogenannte vier Hiobsbotschaften. Noch heute sprechen wir von Hiobsbotschaften, schreckliche Botschaften. Und zwei von diesen Botschaften sind Klimakatastrophen. Haben etwas mit Umwelt und mit Klimakatastrophen zu tun. Lass uns diese beiden anschauen. Zwei von vier. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Und während er noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an den vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Seht ihr, was Satan nutzt, als ihm die Erlaubnis gegeben wurde, als die Schutzmauer weggenommen wurde? Das sehen wir sehr schnell im Alten Testament. Er kann Feuer nutzen und zerstören. Übernatürliches Feuer. Er kann einen starken Sturm bringen, er kann die Wetterverhältnisse ändern und so einen starken Sturm bringen, dass die Häuser zerbrechen und zusammenfallen und Menschen töten. Das zeigt uns die Bibel sehr schnell. Schon im Anfang vom Buch hier. Im Anfang der Bibel könnte man sagen. Es ist mehr als nur CO2 und Klimazerstörung. Aber es hört damit nicht auf. Die Bibel gibt uns noch einen dritten Bereich und über den spricht sie viel mehr. Die Bibel sagt, dass die menschlichen, moralischen Sünden und die Schuld zerstören das Klima. Nicht nur das zwischenmenschliche Klima, tatsächlich das Umweltklima. Schaut mal zunächst die Kurzzeitfolgen, was passiert ist. Was passiert ist, als Adam gegen Gott gesündigt hat? Was war das, was wir lesen? Die Bibel sagt uns, alles ist durcheinander gekommen. Die ganze Schöpfung, die nicht schuld war dran. auch die Natur. Wir sehen es heute, dass die Tiere, über die Adam herrschen sollte, sie fliehen vor uns. Sie haben Angst vor uns, auch hier in Bogenhofen. Auch hier fliehen die kleinen Enten, wenn wir sie ein bisschen versuchen zu füttern oder zu ihnen zu kommen. Bis heute hält es an. Die Tiere, die meisten Tiere haben Angst vor uns. Ja? Aber auch die Tiere untereinander. Vielleicht mag es witzig aussehen, aber eigentlich ist diese kleine Echse versucht sich zu wehren. Sie versucht auch ihren Mund zu öffnen und sich zu wehren und dem großen Yomi zu zeigen, ich bin stark und ich kann dich beißen. Ja? Aber wir wissen, sie hat keine Chance. Ja? Die Tiere sind auch zu Feinden geworden. Und letztendlich fressen sich die Tiere, viele Tiere, und zerstören sich. Das ist das Endprodukt. Die Umweltzerstörung ist nicht direkt sofort sichtbar, sondern manchmal sehr nach langen Zeiten. Und zwar nicht nur durch Umweltgifte, Mikroplastik, sondern indirekt durch unsere Sünde und Schuld, sagt die Bibel. Unsere Sünden, unsere Schuld gegenüber Gott, gegenüber Menschen, die wir aufgeladen haben, werden unschuldige Natur in Mitleidenschaft ziehen. Sogar das Klima, sagt die Bibel. Wir lesen sehr schnell in der Bibel, als die Sünde passiert ist, dass Gott sagt, dass der Erdboden ist jetzt verflucht und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Es wird nicht mehr einfach sein. Die klimatischen Verhältnisse, die Pflanzen selbst werden sich verändern. Die Langzeitfolgen des Fluches werden kommen statt Segen. Zuerst Bodenveränderung und dann Klimaveränderung. Und wir sehen, wie weit es gekommen ist, als die Sünde überhand genommen hat zur Zeit Noahs, dass die moralischen Sünden resultierten letztendlich die größte Flut, die es auf dieser Welt jemals gab. Die komplette Erde war überflutet, sagt die Bibel. Das Klima hat sich verändert. In 3. Mose 18 bis 20 wird dieser systemische Zusammenhang noch deutlicher aufgezeigt. Gott gibt uns hier Informationen, die wir verstehen sollen. Da lesen wir viermal, und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim und das Land spie seine Bewohner aus. Hier ist eine sehr interessante Dynamik, die viermal in ähnlicher Form in diesen beiden Kapiteln gezeigt wird, dass das Land unrein wird durch unsere Sünden, durch unsere Schuld und dass das Land beginnt zu reagieren. Die Welt, die Schöpfung beginnt zu reagieren anhand unserer moralischen, in dem Fall hier sexueller Sünden und Schuld. Und es wird uns rauswerfen. Das wird viermal in diesem Zusammenhang der Heiligkeitsgebote betont. Und tatsächlich, die Menschen lockerten in vielen Völkern die Sexualität, die Schamgrenzen zunächst erwähnt, 3. Mose 18. In der Familie wurden sie aufgehoben, Inzest begann, gleichgeschlechtlicher Verkehr, Sodomie und so weiter und so fort. Und das Land wurde unrein, sagt die Bibel, und reagierte, es spuckte sie aus. Da ist ein systemischer Zusammenhang, von dem wir wenig wissen, außer der Bibel. Das ist ein Zusammenhang, den auch tatsächlich nur die gläubigen Christen kennen können. Wer erzählt uns über diesen Zusammenhang? Welcher Wissenschaftler hat die Fähigkeiten, das alles wahrzunehmen? Als Meeresbiologen, Klimaforscher, Physiker, Meteorologen kann man solche Zusammenhänge nicht finden. Sie können nur Ihr Fachgebiet untersuchen und sehen Veränderungen, Korrelationen und vielleicht auch Kausalitäten, aber Sie können das nicht sehen, weil dafür müsste man alles untersuchen. Man müsste auch die Moral der Menschen untersuchen, die Schuld, die Menschen auf sich geladen haben. Das ist aber das andere Fachgebiet. Die Sünde und Moralverfall als Ursache des Klimawandels, der die Erde verunreinigt. Gott offenbart uns in der Bibel diesen holistischen Zusammenhang, diese Systemfolgen. Die Frage ist nur, wen glauben wir? Glauben wir nur der Wissenschaft, die ich hier nicht bezweifle? Ich selbst mache Wissenschaft und freue mich, dass man heute viel Erkenntnis hat. Aber sie ist sehr einseitig. Sie ist oft nur in ihrem Fachgebiet, monodisziplinär, monokausal. Sie sehen nur Stückwerke, es sind nur Puzzles. Das ganze Bild haben wir nur bei Gott. Wie die Schöpfung in unserer Welt zusammenhängt. Das gibt uns nur Gott. Wem glauben wir? Gott oder der Wissenschaft? Aber es gibt einige Ausnahmen, wo Wissenschaftler das versucht haben. Es gibt zum Beispiel Historiker, 1934 hatte Joseph Antwin eine hochinteressante Doktorarbeit auf der Universität Cambridge in England geschrieben, Sex and Culture. Heute auch in Deutsch in gekürzter Fassung zugänglich, Sexualität und Gesellschaft. Er untersuchte als Anthropologe und als in historischer Weise 80 Zivilisationen dieser Welt. Warum sind sie untergegangen? Er hat viele Jahre, 10 Jahre an dieser Doktorarbeit gearbeitet, an dieser renommierten Universität. Und er hat etwas gefunden, was wie ein roter Faden bei all diesen Zivilisationen durchging, warum sie untergegangen sind. Er hat gesehen, dass es zu einer Lockerung der Sexualgesetze und Normen ging. Das ist vorher gefolgt. Aber interessanterweise, die Zivilisation ist nicht in der Generation kaputt gegangen, sondern 3 Generationen später. Im Durchschnitt 100 Jahre später ist diese Zivilisation gefallen, verschwunden. Interessante Forschung. Aber er hat ja nicht das Klima untersucht. Er hat ja nicht die Klimafolgen. Er hat nur Zivilisation und Moral untersucht aus historischer Sicht. Kann man das so sagen heute, dass es tatsächlich auch was mit Klima zu tun hat? Das ist interessant, wie es weiterging. Zum Beispiel im Fall Rom, das Standardwerk, wie die römische Zivilisation gefallen ist in den deutschsprachigen Raum von Alexander dem Mann, der Fall Roms. Professor gewesen, er ist Professor an der Freien Universität Berlin gewesen. Nachdem er alle Theorien über den Untergang Rom analysiert hat, kommt er zum Schluss, dass der Fall Roms ohne die Invasion der Barbaren und Germanen nicht untergegangen wäre. Also man kann es nicht ohne die Barbaren erklären. Und so lernen wir Adventisten es auch im Daniel-Seminar. Ja? Das glauben wir auch. Aber was Alexander dem Mann, als er das erste Mal das Buch in den 80er Jahren rauskam, noch nicht wusste, ist, dass es spätere Forschung geben wird, die noch etwas ergänzen. Und es gibt die neueste Forschung, ergänzt diese Theorie auch mit Umweltdetails, mit Klimawandel. 1917 erschien ein erstes interessantes Buch in diesem Bereich von Professor Howard Harper der Universität Oklahoma, indem man zum ersten Mal konsequent die katastrophale Rolle des Klimawandels im Untergang Roms aufzeigt. Und der Seuchen auch. Also es war nicht nur Klimawandel. Und wie das zusammengespielt hat. Ja, das Zitat hier könnt ihr am Buchcover lesen. Mindestens ebenso bedeutend waren Vulkanausbrüche, Sonnenzyklen, die Instabilität des Klimas und menschenmordende Viren und Bakterien. So die neuere Forschung. Wie konnte man das zeigen? Harper vergleicht nicht nur historische Quellen und archäologische, sondern integriert die medizinische Genetik. Man hat viele Leichen untersucht. Er integriert auch Dendrochronologie. Ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt, wenn die Bäume, Chronologie, bei den Bäumen kann man sehen, wie die Jahre waren, auch welche Substanzen zu finden waren. Oder auch in Eisbohrungen, in den Gletschern wurde gebohrt. 2000 Jahre zurück und man hat festgestellt, gab es Vulkanausbrüche, wie waren die Jahre und so weiter. Sehr interessante Forschung. Was hat er rausbekommen? Professor Harper hat rausbekommen, dass im 2. Jahrhundert hat sich das Klima erst geändert. Zwischen 200 vor Christus und 100 nach Christus gab es ein Klimaoptimum, sehr gute Bedingungen im Römischen Reich. Wachstum, Wirtschaft, sehr, sehr mildes, warmes Klima, wo vieles gewachsen ist, wo optimal war, kaum Vulkanausbrüche. Aber im 2. Jahrhundert hat sich das Klima verändert. Interessant, wenn man die Sexualmoral Roms anschaut und auch andere moralische Fragen in Rom, da wird man bemerken, dass sich von der Republik zur Kaiserzeit, also in dieser Zeit, die Moral verändert hat zum Negativen. Das kann man aus Quellen lesen. Ja, im 1. Jahrhundert, zum Beispiel zur Zeit Jesu, war die Sexualmoral in Rom so tief gefallen, dass Kaiser Augustus ja, den Versuch unternahm, mit einem neuen Moralgesetz die Sitten zu verbessern. Hier, dieses, ihr könnt es in Latein sehen, Julius Gesetz zur Kontrolle von Ehebrüchen. Es gab so viel Ehebruch und so viel wilde Ehen, dass der Staat Probleme bekam. Das kann man noch besser verstehen, wenn man nach Pompeji geht. Pompeji ist in dem Jahrhundert begraben worden und wir haben tatsächlich Fakten und können viele sehen, wie es damals wirklich ausgesehen hat. Wenn man in Pompeji auf den Straßen geht, wer schon dort war, man wird auch manche obszönen Dinge sehen. Oder man geht besser noch ins älteste archäologische Museum nach Neapel, ins Museum und sieht zum Beispiel solche Hallen, aber das ist noch harmlos, das kann man in vielen Museen sehen. Aber es gibt Räume, wo das sogenannte Geheimkabinett, was lange im Vatikan war, nun dort ist, aus Pompeji. Wie sah die Sexualmoral aus? Ich werde euch ersparen, diese Bücher, aber ich war erschrocken, als ich gesehen habe, wie die Menschen damals gelebt haben, was sie mit der Sexualität angestellt haben. Es gab Leuchter, Skulpturen, Vasen mit Bildern und Skulpturen, die man sich kaum vorstellen kann. Nicht nur Ehebruch in jeder Form und Unzucht, sondern Phalluskult inklusive Sodomie und. Aber es ging nicht nur um sexuelle Sünden, zumindest nicht in der Bibel. In der Bibel ist das ein Bereich, der zum Klimawandel führt. Wichtig dabei spielt die Quantität und besonders die Qualität, der Level und das Stadium der Sünde vor der Klimakatastrophe, wie es die Bibel beschreibt. Die Bibel spricht von verschiedenen Arten von Sünde. Die Bibel spricht von Sünde, die nicht zum Tod ist, Sünde, die zum Tod ist, mutwillige Sünde, Sünde mit erhobener Hand, Sünde gegen den Heiligen Geist. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie die Bibel es beschreibt. Nicht alle Sünden sind gleich in der Bibel. Schaut mal, wie Gott beschreibt die vorsintflutliche Welt im ersten Text. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß, also eine quantitative Beschreibung, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Hier sehen wir Qualitäten. Das ganzen Tag nur Bosheit, und zwar hier drin. Drin beginnt die Sünde, sagt Jesus auch. Das Innere war total verdorben der Menschen. In Jesaja 3,9 lesen wir, den nächsten Schritt, und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom, sie verschweigen sie nicht. Das heißt, es ist nicht nur verborgen, was ich tue, und mein Inneres verdorben, sondern ich genieße es, nach außen zu bringen und es, ja, und woke zu machen, ja, es, ja, zu feiern sozusagen. In Jeremia 23 geht der Prophet noch weiter und sagt, aber bei den Propheten Jerusalems habe ich ihn Schauderhaftes gesehen, Ehebruch und Lüge leben, also natürlich die Praxis, und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Das heißt, das ist noch eine Stufe, wo die Leiter beginnen zu stärken, diese Richtung. Das wird dann verglichen mit Generationen und mit Situationen, wo Gott die Welt nicht mehr schützen kann. Ich habe etwas systematisiert, das ihr seht, in der Bibel gibt es weit über 100 Texte, die sprechen über Klimawandel, und zwar, ich versuche systemisch zu machen, nicht nur im sexuellen, in verschiedenen Bereichen, ich versuche euch zu zeigen, wie detailliert und wie, was für eine Menge an Beschreibungen uns die Bibel gibt. Zum Beispiel, ich fange an mit Dürre auf der Erde, mit dem Klimaproblem Dürre. Kein Regen zum Beispiel, und ihr seht jetzt die Ursache, Götzendienstzerei, Unzucht, Wahrsagerei, Unterdrückung der Armen. Und hier habt ihr die Texte ganz rechts. Die Bibel spricht, dass die Erde vertrocknen wird. Was sind die Ursachen nach biblischer Sicht? Die Gesetze Gottes werden übertreten, der Bund ungültig gemacht, Bosheit, Ehebruch, Priester sind ruchlos, Überheblichkeit, Ungehorsam, keine Sabbatheiligung. Die Flüsse werden versiegen, Götzen, Tempel, Totenbeschwörer, Wahrsager, also Magie. Die Hitze wird kommen, Ungehorsam gegen Gottes Gebote, Unbußfertigkeit. Das Land wird keinen Ertrag geben, die Bäume keine Früchte, die Blätter werden welken. Ja, das ist auch Klimafrage. Ungehorsam, Bundesbruch, Sabbate wurden nicht gefeiert. Wüstenbildung, Stolz, Hochmut, Gewalt und so weiter. Hungersnot, Blutschuld, Abwendung von Gott, Unreinheiten, Volkszählung, die David durchgeführt hat. Die Erde zerfällt wie ein Kleid. Menschen werden gefangen geführt von anderen, geschmäht, Hohnreden, Überheblichkeit. Die Erde wird wie eine Salzgrube, Schmähungen über mein Volk, sagt Gott, Unmoral. Erde wird die Menschen ausspucken, sexuelle Sünden, Gräuel. Seht ihr, wie viele Gründe in der Bibel uns beschrieben werden beim Klimawandel? Gehen wir zum nächsten, Sturm und Flut, die andere Dimension, von der wir heute auch viel hören. Sturmflut. Anschläge gegen das Volk Gottes, falsche Propheten, Gottes Auftrag nicht ausgefüllt, Hagel und Platzregen, Sabbatbruch, Betrunkene und angeberische Priester, die Lüge lieben, Gottes Haus vernachlässigt, Wasserflut, alles Fleisch ist verdorben, erfüllt von Gewalttat und so weiter. Flüsse, Meere werden sein wie Blut, Hochmut, Unbußfertigkeit. Gehen wir zum dritten Bereich, Veränderung am Himmel. Der Himmel wird seine Kräfte werden erschüttert werden. Und hier seht ihr auch wieder Bosheit, Stolz, Hochmut, Gewalttat. Verschiedene Schuld, die die Welt auf sich geladen hat. Oder Artensterben. Die Bibel spricht uns sogar von Artensterben. Und andere schädliche Arten, die entstehen. Vogelsterben zum Beispiel. Weil sie verfluchen, weil sie lügen und morden, stehlen. Wieder wird Schuld aufgeladen und die Tiere müssen dran glauben, die Vögel. Artensterben, die Fische verschwinden. Wieder verfluchen, lügen, morden, stehlen, unreine Herzen, Ehebruch, mörderische Zunge, Götzendienst. Das Vieh wird zugrunde gehen. Die bösen Tiere kommen, die zerstören, ja. Dornen und Disteln. Seht ihr, die Bibel ist sehr differenziert, was den Klimawandel angeht. Fünftens, Feuerkatastrophen. Auch darüber spricht die Bibel. Sie spricht über Feuer und Schwefel, über die Natur und die Städte. Falsche Führer, Hochmut und so weiter. Sie spricht über Waldbrände. Dass sie kommen werden, aber sie haben moralische Gründe. Sie spricht über Getreidebrand. Sie spricht über Feuerregen über die Erde aus verschiedenen moralischen Gründen und Schuld. Liebe Geschwister, vielleicht können wir beginnen, auch die Bibel einzubeziehen in der ganzen Klimaveränderung. Die Bibel hat uns sehr viel zu sagen. Wir sehen auch über Feuer sehr viel, was wir dieses Jahr gehört haben in Kalifornien, in Kanada, was für Brände, was für ungeahnte Brände. Es gibt drei Möglichkeiten, weswegen sie entstanden sind, der Bibel nach. Aber mir scheint von der Bibel gesehen, dass die dritte Möglichkeit eine sehr häufige Möglichkeit ist, die uns die Bibel versucht zu zeigen. Die ganze Bibel spricht uns davor, aber am Ende macht Jesus etwas Besonderes in seiner Ölbergrede, nicht in Matthäus 24, sondern in Lukas 21. Er gibt uns eine ganz genaue Beschreibung für als letztes Zeichen, bevor Jesus kommt. Und schaut mal, was er macht. Es werden sein Zeichen an Sonne, Mond und Stern und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogenden Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das ist das Letzte, was Jesus sagt, was sein wird, bevor er kommt. Ja? Seht ihr, wenn wir heute schauen in die ganze Klimaproblematik, in alle Treffen, die es dazu weltweit gibt, Konferenzen, dann kann man das ganze Klimageschehen auf zwei Dinge, und sie werden auch reduziert, auf das, was im Meer passiert und was in der Atmosphäre passiert. Das ist heute Thema. Die Spatzen pfeifen es. Ja? Und wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, dann googelt einfach mal El Niño oder die Meeresströmung, wie sich verändern, welche Ängste herrschen bei den Meeresforschern. Oder lest euch, was der Weltklimarat zum Jetstream zeigt. Die Höhenwinde, die sehr wichtig sind, dass das Klima stabil bleibt. Wie sich die verlangsamen in den letzten Jahren und Extremwetter einsetzen. Das sind die großen Ängste. Ich habe jetzt nur einige genannt, die in diese beiden Bereichen gehen. Und das sind die Agendapunkte der UNO-Klimakonferenzen und viele, viele anderen. Das ist heute das vorherrschende Thema, auch in den Medien. Wenn man Medienanalysen macht, in den Nachrichten. Es geht genau um dieses. Ja? Aber schaut mal, wie genau Jesus, wie präzise es ist. Er sagt, es wird nicht Angst jetzt in einem Volk sein, wie im Alten Testament viele Klimaphänomene, sondern es wird Angst der Nationen sein in Ratlosigkeit. Und die Menschen, es ist eine Globalperspektive, die Jesus hier an die Zeit des Endes positioniert. Und wir wissen es auch durch die Medien. Wenn man Medieninhaltsforschung macht, sieht man, das ist zunehmend das vorherrschende Thema. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und versucht uns noch präziser zu zeigen, wie werden wir das erkennen. Er sagt, auf der Erde wird Angst der Nation, eine globale Angst wird sein und Ratlosigkeit. Ja, wenn wir heute fragen, stimmt das? Sehen wir so etwas Globales? Die neueste Studie jetzt von letztes Jahr, Vodafone-Studie zeigt, dass in Deutschland 69% der Jugendlichen Angst haben vor Klima. Ja, das ist mit Inflation und Krieg eine der größten Ängste. Aber schaut mal, Jesus geht weiter und sagt, während Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über sie kommen. Ihr Lieben, das ist zumindest psychologisch gesehen nochmal ein stärkerer Ausdruck. Angst haben ist eins, aber verschmachten, kaputt gehen durch Angst, das ist krankhaft. Da haben wir heute auch Namen dafür, ja? Unsere Namen, ja. Über das, was kommt, Zukunftsängste. Wisst ihr, dass die Menschen, dass in der Psychotherapie es eine neue Bewegung gibt, weil es eine neue Not gibt? Die Psychotherapeuten zum Beispiel in Deutschland wurde gerade zwischen März und Februar wurde dieses Jahr eine Untersuchung mit 1862 Psychotherapeuten im deutschen Raum gemacht. Und sie haben zugegeben, dass die meisten verunsichert sind, mit diesen Menschen zu arbeiten. Aber es gibt immer mehr Menschen, die Zukunftsängste haben, aus Klima und Krieg und Inflation. Aber gerade das Klimathema, das ist eines der größten Themen. Und die Psychotherapeuten, die meisten sagen, wir sind nicht vorbereitet, wir wissen nicht, wie wir helfen sollen. Wir sind unvorbereitet. Das ist ein neues Thema in der Psychotherapie. Und sie machen sich Gedanken, wie können sie helfen? Was können sie machen? Sie sitzen im gleichen Boot, auch sie haben vielleicht diese Ängste. Das ist eine zunehmende Krankheit. Man spricht heute von prätraumatischen Belastungsstörungen in diesem Zusammenhang. Nicht Post, sondern prätraumatische Belastungsstörungen. Wir haben so viel Angst, dass wir nicht mehr normal leben können. Hochaktuell, hochaktuell. Liebe Geschwister, die Bibel, Jesus hat uns etwas offenbart. Warum passiert das? Vielleicht können wir es als Christen verstehen. Ich glaube, dass zunehmend Menschen krank werden und diese prätraumatischen Belastungsstörungen bekommen, weil sie nur die Natur sehen. Sie sehen nur das Klima und die Antworten der Wissenschaft. Sie kennen das andere nicht. Sie verstehen nicht, dass wir kurz vor 12 sind, nach der himmlischen Uhr. Dass die Zeit bald zu Ende geht. Dass diese Welt unter Satans Herrschaft sich dem Ende neigt. Sie wissen nicht, dass etwas Neues kommt, etwas Wunderbares, was Gott schaffen wird. Dass es bald aus sein wird. Sie kennen aber auch die Vergangenheit nicht. Die Menschen um uns herum wissen nicht, was wirklich passiert ist vor 2000 Jahren. Wer uns besucht hat, wer hier war, was er getan hat für uns. Wie sollen sie nicht Angst haben? Wenn ihnen niemand mehr sicher sein kann, wie ihre Existenz zu bewahren ist. Als ich mal in die slowenischen Alpen wanderte, da sah ich auf einmal eine große Zahl von Bläulingen. Das ist eine meiner Lieblingsschmetterlinge hier in unseren Graden. Ein kleiner Schmetterling, aber er ist normalerweise so scheu, dass wenn ich mit der Kamera kommt, meistens geht er sofort weg. Aber diesmal habe ich Dutzende gesehen. Und ich kam zu ihm, sie waren fast zahm, ich konnte filmen, ja. Aber sie waren auf einem Kuhfladen, auf Dreck, ja. Was für ein bizarres Bild. Diese wunderschönen Bläulinge auf diesem hässlichen Stück Erde. Ich erinnerte mich an das Evangelium. Wir leben auch, sagt die Bibel, in einem Tal des Todesschattens hier. Eingesperrt, orientierungslos, vielleicht depressiv, vielleicht verschmachten die Menschen hier auch vor Furcht der Dinge, die über die Erde kommen. Aber die Bibel sagt uns, Gott kam hier in diese Welt. Er kam zu uns, er hat uns besucht, er wurde Mensch, er wurde einer von uns. Er kam in diese stinkende Welt, in Satans Reich. Warum? Die Bibel hat schon im Alten Testament gesagt, weil du teuer bist in meinen Augen. Und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Ich werde dich niemals vergessen, hat dieser Gott 800 Jahre bevor Jesus da war gesagt. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Das ist der Grund. Wir sind wertvoll. Jesus Christus hat eine perfekte Welt geschaffen und sie verlassen. Der Himmel wurde verlassen von ihm. Er kam in unsere kaputte Welt. Um diesen kaputten Planeten, um dieses ganze Zerstörungsprogramm, das hier läuft, auch in den Klima, im Klima, auch das ist nicht ausgenommen, um es zu resetten, um es neu zu starten, um es rückgängig zu machen, im gewissen Sinne, das Alte oder das Neue wieder entstehen zu lassen. Er kam in diese verunreinigte Welt mit viel Sünde und Schuld und hat uns nicht verurteilt. Auch wir waren alle verunreinigt. Und er kam, um uns zu reinigen durch sein kostbares Blut. Und das wissen die Menschen nicht. Er kam uns, um eine Botschaft zu geben, nur er kann alles neu machen. Wir werden es nicht schaffen. Mit diesen Herrschern in dieser Welt werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen einen anderen Herrscher. Und deswegen geht der Text in Lukas 21 weiter. Schaut mal, was Herr Jesus dann weiter sagt. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, es gibt einen Anfang, das ist aber noch nicht das Ende. Wenn wir das sehen werden, es kann noch schlimmer werden. Und deswegen tröstet uns Jesus und spricht zu uns. Und ich habe immer mehr den Eindruck, es hat begonnen. Das ist mein Eindruck, ihr müsst es für euch entscheiden. Ich habe immer mehr, wenn ich die Moral anschaue, sie hat ein spezielles Maß, eine Selbstverständlichkeit, Universalität erreicht, eine Offenheit, Frechheit angenommen, die wir so vielleicht noch nicht gesehen haben in unserer Lebzeit. Global, medial, in den Medien. Die Klimakatastrophen nehmen zu. Und wir haben noch gar nicht über Vulkane und Erdbeben gesprochen. Wir sehen aber, das Klima spielt verrückt. Und drittens, die Menschen haben zunehmend Angst. Prätraumatische Belastungsstörung, das ist Stand der Wissenschaft. Das ist ganz neu. Ich habe den Eindruck, es hat begonnen. In der Bibel geht es auch um die letzte Generation. Aber diese hat eine ganz andere Aufgabe. Gott möchte auch die übrigen haben, die seine Gebote halten, das Zeugnis Jesu haben, die den Zusammenhang zwischen Sünde, Schuld und Natur erkennen. Und gleichzeitig verkündigen sie die Drei-Engels-Botschaft, die auf den Schöpfer hinweist, er kann uns nur retten. Die auf den hinweist, der uns als Einziger helfen kann. Der sogar ein Gericht machen wird, wo jeder Recht gesprochen werden kann. Er hat eine Botschaft, die vielleicht das Gegenteil ist. Vielleicht ist unsere Botschaft genau das Gegenteil als bei den Klimaklebern. Unsere Botschaft ist zu denen gesprochen, die auf der Erde ansässig sind, die hier kleben und meinen, hier ist das Paradies. Zu den Leuten schickt uns Gott. Die letzte Generation soll aufkleben. Klebt nicht, haltet euch nicht hier fest. Schaut nach oben. Er kommt. Er wird kommen. Er wird alles neu schaffen. Die Natur, die seufzt und leidet, die ganze Natur wird erlöst werden. Schaut mal, wie es weitergeht. Wie Jesus sagt, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, wenn das beginnt zu passieren. Eure Erlösung naht. Das ist wieder eine Phase, vielleicht die vorletzte Phase, wenn wir die ganz großen Phasen sehen. Vor vielen Jahren hatte ich eine Bibelstunde mit Wiebke. Sie war eine junge, sehr warmherzige Frau, die ich eines Tages taufen durfte. Und Wiebke hat sich gewünscht, von Gott ein Zeichen bekommen. Am Tauftag hat sie etwas erlebt. Sie ist nochmal raus in die Natur gegangen, hat hochgeschaut und gesehen den ganzen Himmel mit Wolken in Herzform. Damals gab es noch kein Smartphone und so. Sie hat mich angerufen und mir gemeldet, Bojan, weißt du, was ich erlebt habe, was der liebe Gott mir geschenkt hat. Ich habe hochgeschaut, der ganze Himmel waren Herzen. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Gott liebt mich und er hat mir ein Zeichen gegeben. Jesus sagt, schaut hoch, blickt hoch. Gott hat für jeden ein spezielles Geschenk. Blickt hoch, ihr blickt auch hoch, wenn ihr hier reinschaut, liebe Freunde. Gott wünscht sich, dass wir von oben Kraft bekommen. Die Zeit ist schwer. Ja, wir leiden, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die Menschen haben Angst. Blickt hoch und dann werdet ihr gestärkt und könnt ihr den Menschen etwas geben, die diesen Blick auch brauchen. Sie brauchen ihn mehr denn je. Unsere Gesellschaft braucht den Blick. Sie kann nicht glücklich werden und gesund bleiben, wenn sie nur den wissenschaftlichen Blick hat, nur den politischen Blick. Sie braucht den Offenbarungsblick. Die Welt wird nicht kaputt gehen, sagt die Bibel. Sie sagt, was dann passieren wird, wenn wir hochblicken, wir werden eines Tages eine kleine Wolke sehen. Und Jesus sagt in Lukas 21, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke, aber die wird dann groß werden, mit Macht und großer Herrlichkeit. Der König der Könige wird mit seinen mächtigsten Engeln uns abholen. Die Menschheit wird nicht untergehen. Es wird einen Neuanfang geben, sagt die Bibel. Ein Reset. Es wird alles so kommen, wie Gott es ursprünglich geplant hat. Aber wir leben noch hier in der Phase der zunehmenden Moral- und Umwelt- und Klimaveränderung. Jesus sagt uns heute, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und ich höre, Johannes im letzten Kapitel, in den letzten Versen antwortet. Wie antwortet? Amen. Komm, Herr Jesus.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.